NDR Info. Echo des Tages.
Von einer besinnlichen Weihnachtszeit kann in Berlin in diesen Tagen kaum die Rede sein. Denn im Regierungsviertel brennt der Baum. Die FDP ist in Aufruhr und der Bundespräsident hat eine Kreditaffäre am Hals. Immerhin hat er heute sein Schweigen in dieser Angelegenheit beendet. Dazu auch der Kommentar im Echo des Tages. Außerdem Berichte über die Afghanistan-Debatte im Bundestag, ein klares Urteil gegen Frankreichs Ex-Präsident Chirac und den weiteren Umgang der russischen Führung mit den Fälschungsvorwürfen bei der Duma-Wahl. Am Mikrofon ist Dirk Müller. Guten Abend. Verschwiegenheit in Geldgeschäften ist eigentlich für jedermann selbstverständlich. Wenn es aber um den Bundespräsidenten geht, liegt der Fall etwas anders. Der muss gelegentlich schon sagen, mit wem er, auch in seiner Vergangenheit als Ministerpräsident, welche Geschäfte gemacht hat. Man möchte schließlich beurteilen können, ob sie sein politisches Handeln möglicherweise beeinflussen. Nach tagelangem Schweigen zum 500.000-Euro-Kredit einer befreundeten Unternehmergattin gab es dann heute Nachmittag eine Erklärung des Präsidenten. Georg Schwarte berichtet.
Wulff beteuert erneut, damals 2010 im niedersächsischen Landtag die gestellten Fragen nach einer Geschäftsbeziehung zum Unternehmer Gerkens wahrheitsgemäß beantwortet und keine Veranlassung gesehen zu haben, den privaten Darlehensvertrag mit Frau Gerkens zu erwähnen. Offenbar ein Fehler, wie Wulff jetzt schreibt.
Ich erkenne an, dass hier ein falscher Eindruck entstehen konnte. Ich bedauere das. Es wäre besser gewesen, wenn ich auf die Anfrage der niedersächsischen Abgeordneten im Landtag über die konkreten Fragen hinaus auch diesen privaten Vertrag mit Frau Gerkens erwähnt hätte. Denn in der Sache hatte und habe ich nichts zu verbergen.
Ihm sei, so Wulff in der 42-zeiligen Erklärung, daran gelegen, den Vorgang rund um den 500.000 Euro Privatkredit vollständig klarzulegen. Mit dem Schreiben in eigener Sache reagiert Wulff auf den immer größeren Druck der Öffentlichkeit, sich endlich zu erklären. Der Bundespräsident, so forderte noch am Mittag, die Linkspartei müsse jetzt endlich reinen Tisch machen, um Schaden vom Amt abzuwenden. Wulff, der bis auf eine 18-zeilige Erklärung seines Sprechers am Dienstag bisher geschwiegen hatte, will jetzt offenbar sämtliche Unterlagen über die damalige Kreditnahme öffentlich machen, so Wulff in seiner schriftlichen Erklärung.
Ich verstehe das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien. Um Transparenz herzustellen, habe ich vor sämtlichen Berichterstattungen den anfragenden Journalisten den Kreditvertrag und die private Kreditgeberin offengelegt. Auch im Interesse der Trennung von Amt und Person werde ich die Vertragsunterlagen und weitere Papiere bei einem Anwaltsbüro hinterlegen, damit interessierte Medien sie einsehen können.
Nach der umfassenden Erklärung Wulffs am Abend auch hörbares Aufatmen im Kanzleramt.
Ja, ich glaube, dass das eine wichtige Erklärung war und dass ansonsten ich die Arbeit des Bundespräsidenten schätze und würdige. Und diese Erklärung heute, würde ich sagen, ist wichtig und hat nochmal zur Klarheit beigetragen.
Zuletzt hat die niedersächsische SPD Auskunft über sämtliche Urlaubsreisen des damaligen Ministerpräsidenten zwischen Anfang 2003 und Mitte 2010 verlangt. Man wolle wissen, heißt es in der Anfrage, ob Wulff neben bereits bekannten Urlaubsdomizilen noch weitere Male private Unterkünfte von Unternehmern nutzen durfte. Nachdem heute erste Rücktrittsforderungen in den Kommentarspalten einiger Zeitungen laut wurden, Wulff, zu dem die Glaubwürdigkeit als Bundespräsident abgesprochen wurde, sah sich der 52-Jährige offenbar jetzt zu der schriftlichen Erklärung genötigt, in der er auch die besondere Bedeutung seines Amtes betonte.
Die Wahrnehmung öffentlicher Ämter verlangt zu jedem Zeitpunkt ein hohes Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein. Dies gilt in ganz besonderer Weise für das Amt des Bundespräsidenten. Ich habe bei Übernahme meines Amtes zugesagt, meine Pflichten gewissenhaft zu erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann zu üben. Dieser Anspruch ist mir Verpflichtung.
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Oppermann begrüßte den Schritt des Bundespräsidenten. Es verdiene Respekt, dass Christian Wulff seine Fehler eingestehe. Wulff wolle nun offensichtlich zur Aufklärung beitragen. Das, so Oppermann weiter, sei in seinem ureigenen Interesse. CSU-Generalsekretär Dobrindt lobte Wulff für dessen Erklärung. Die sei verlangt worden, liege jetzt vor. Damit, so Dobrindt, sei die Sache für ihn geklärt. Die niedersächsischen Grünen sehen allerdings weiter Aufklärungsbedarf. Die Frage, ob Wulff mit dem Privatkredit gegen das Ministergesetz verstoßen habe, sei weiter offen, so der Fraktionschef im Landtag Wenzel.
In Sachen Privatkredit hat Bundespräsident Wulff nun also nach tagelangem Schweigen zwar eine Erklärung abgegeben, aber damit ist die Sache wohl noch nicht zu den Akten gelegt, meint jedenfalls Bettina Nutz aus unserem Hauptstadtstudio in ihrem Kommentar.
Gestern noch durfte sich der Bundespräsident unerwartet einen Tag Grübelpause gönnen, denn gestern gehörte plötzlich die gesamte öffentliche Aufmerksamkeit der FDP und dem Abgang von Christian Lindner. Immerhin selbstbestimmt, aber eben ein Rücktritt. Und man darf nur vermuten, dass Vornamensvetter Christian Wulff sich beim Nachdenken von den Ereignissen hat beeindrucken lassen. Mehr dürfte das Gespräch mit der Kanzlerin gewirkt haben. Angela Merkel wird für das von ihr geschenkte Vertrauen eine Gegenleistung erwartet haben. Spekulation auch das, aber eben heute offenbar ein Sinneswandel im Schloss Bellevue. Das Ende des Schweigens, eines ganz und gar unpräsidialen Schweigens. Und in den jetzt veröffentlichten 42 Zeilen steht das, was man mindestens von einem Bundespräsidenten in Bedrängnis erwarten kann. Christian Wulff beginnt seine Erklärung ausdrücklich mit dem hohen Maß an Integrität und Verantwortungsbewusstsein, die für sein Amt in ganz besonderer Weise gelten. Er bekennt sich zu dieser Verpflichtung und er äußert sein Bedauern. Eine späte Reue. Den politisch richtigen Moment hat Wulff verpasst. Die längst bestehenden Zweifel an seiner moralischen Integrität in eben jenem hohen Amt werden bleiben. Und wenn von juristischem Fehlverhalten bislang nicht die Rede war, ist das Staatsoberhaupt längst auch da nicht von Zweifeln freigesprochen. Die Grünen im Niedersächsischen Landtag wollen prüfen lassen, ob die Annahme des Privatkredits von Unternehmer Gattin Gerkens gegen Landesvorschriften verstoßen hat. Und die niedersächsische SPD wird auch nicht locker lassen. Sie will allen Urlaubsreisen von Christian Wulff während dessen Amtszeit als Ministerpräsident nachgehen. Spätestens seit 2009 gibt es nämlich für die Landesbediensteten in Niedersachsen eindeutige Verhaltensregeln. Danach dürfen sie weder kostenlose Unterkünfte noch besondere Vergünstigungen bei Privatgeschäften annehmen. Ausdrücklich genannt sind dabei private zinslose oder zinsgünstige Kredite. Ob diese Vorschriften auch für den Ministerpräsidenten gelten und galten, das prüfen jetzt Juristen. Sollte bei den entsprechenden Nachforschungen auch nur der leiseste Verstoß auftauchen, kann sich Christian Wulff mit einem Bedauern wohl nicht mehr halten. Mit seiner heutigen Erklärung hat sich der Niedersachse Luft verschafft, aber im Amt beginnt jetzt eine Bewährungsfrist. Schon vor den Enthüllungen erschien Wulff sympathisch, aber schwach. Ein Präsident von Merkels Gnaden. Sie hatte ihn auch gegen innerparteilichen Widerstand als ihren Kandidaten durchgesetzt. Neben dem wankenden Koalitionspartner FDP könnte der Kanzlerin nun auch noch ein taumelnder Präsident die nächste Staatskrise bescheren.
Ein Kommentar von Bettina Nutz aus Berlin war das im Echo des Tages von WDR 5 und NDR Info. Die Adventszeit ist also nichts für Freunde der Magerkost. Das gilt nicht nur kulinarisch, das gilt in diesen Tagen auch für die Berichterstattung aus Berlin. Denn da ist ja nicht nur die Affäre Wulff. Als fetteste Beute richtet sich gerade die FDP selbst an. Erst erklären Parteichef Rösler und sein Generalsekretär Lindner den Mitgliederentscheid über die Eurohilfen für gescheitert, bevor er abgeschlossen und ausgezählt ist, und lösen damit eine heftige Diskussion über ihr Demokratieverständnis aus. Dann tritt urplötzlich der Generalsekretär zurück. Und das alles vor dem Hintergrund ohnehin miesester Umfragewerte. Endzeitstimmung für die FDP. Aus Berlin Jochen Zierhut über den letzten Stand der Dinge.
Zum Schock über den unerwarteten Rücktritt von Christian Lindner als Generalsekretär kommen nun echte politische Existenzängste in der Berliner FDP-Zentrale. Denn im ehemaligen Thomas-Dehler-Haus in Bonn wird seit heute Morgen das Ergebnis des heftig umkämpften Mitgliederentscheids ausgezählt. Ein Nein der FDP-Basis zur Euro-Rettung wäre verheerend. Das wissen alle, vor allem Parteichef Rösler. Der schon gestern von ihm eilig präsentierte, designierte Generalsekretär Patrick Döring musste heute schon mal das tun, wozu sein Vorgänger keine Lust mehr hatte, die Partei zur Geschlossenheit aufrufen.
Ich persönlich bin der festen Überzeugung, dass das Entscheidende ist, dass die FDP sich nicht erneut in Personaldebatten verstrickt, sondern jetzt inhaltlich, offensiv, die Fahne neu aufrichtet.
Morgen Nachmittag soll das Ergebnis zum Mitgliederentscheid offiziell bekannt gegeben werden. Vorher wollen die FDP-Gremien beraten. Der sogenannte Euro-Rebell Frank Schäffler soll schon für mittags eine kleine Party geplant haben, ist zu hören. Angeblich soll das Quorum doch erreicht worden sein, also ein Drittel der Parteimitglieder für oder gegen den Euro-Rettungsschirm gestimmt haben. Damit wäre das Ergebnis laut Statut bindend wie ein Parteitagsbeschluss. Frage, wie die Parteiführung damit umgehen wird, der Designierte Generalsekretär Döring sagt etwas Interessantes, das die Folgen nur andeutet.
Deshalb muss eine Partei neue Einigkeit finden, indem sie sich hinter dem Ergebnis des Mitgliederentscheids findet. und dann mit diesem Ergebnis politisch klug umgeht und neue Entschlossenheit im neuen Jahr zeigt.
Aber was, wenn der schlimmste Fall für Rösler eintritt, dass das Quorum erreicht wird und die Mehrheit der Basis dem euroskeptischen Kurs der Gruppe um Frank Schäffler zustimmt? Heißt politisch klug handeln, dann den Willen der Basis zu ignorieren, wie Rainer Brüderle das angedeutet hat? Der gewiefte Fraktionschef betont, dass die Bundestagsabgeordneten bei Abstimmungen nur ihrem Gewissen, aber nicht Parteitagsbeschlüssen verpflichtet seien. Die Parteiführung hofft offenbar immer noch, dass weder das Quorum erreicht wird, noch die Euroskeptiker die Mehrheit haben werden. Dann nämlich könnte die Berliner Koalition auseinanderfliegen. Der Bundesvize Holger Zastrow macht sich grundsätzliche Sorgen um den Zustand der Partei.
Der Lächerlichkeitsgrad, den wir inzwischen erreicht haben, der verschlägt einem schon den Atem und inzwischen fehlt mir auch der Humor.
Damit meint Zastrow nicht Patrick Döring, von dem er als Lindner-Nachfolger mehr Angriffslust gegen andere Parteien erwartet. Humor braucht nun auch Döring. Noch nicht im Amt als Generalsekretär hat der schon jetzt ein kleines Problem. Dem forschen und körperlich gewichtigen Niedersachsen droht ein Verfahren wegen Unfallflucht. Der 38-jährige bisherige verkehrspolitische Sprecher hat den Außenspiegel eines anderen Fahrzeugs beschädigt. Ein Missgeschick, räumt Döring ein. Der Schaden von 200 Euro sei aber bereits seit Tagen bezahlt. Damit der Fall juristisch abgeschlossen werden kann, muss der Bundestag die Immunität des Abgeordneten Döring aufheben.
Dass in Afghanistan Frieden herrscht, wird wohl kaum jemand behaupten. Trotzdem steht der Abzug der ausländischen Truppen an. Das soll auch für die Bundeswehr gelten. Das Kabinett hat es so beschlossen. Heute debattierte der Bundestag über das neue Afghanistan-Mandat. Die Obergrenze fürs olivgrüne Personal am Hindukusch soll vom nächsten Jahr an schrittweise auf 4.400 Soldatinnen und Soldaten zurückgefahren werden. Bislang sind es noch 5.350. Das neue Kommando für sie lautet: Vorwärts, Kameraden, es geht zurück. Aus Berlin, Thomas Nils.
Dreierlei war neu beim Auftakt der jährlichen Verlängerungsdebatte zum Afghanistan-Mandat der Bundeswehr. Das unumwundene Eingeständnis, eine militärische Lösung am Hindukusch werde es nicht geben, klare Rückzugsperspektiven, die bereits im Februar beginnen und Ende 2012 bei 950 deutschen Soldaten weniger liegen sollen, und der noch verhaltene Aufruf, auch offiziell mit den Taliban zu verhandeln. Bundesaußenminister Guido Westerwelle bekräftigte allerdings, dass Deutschland Afghanistan nach dem Ende des Abzugs aller Kampftruppen im Jahr 2014 nicht im Stich lassen werde.
Die Europäische Union hat bereits Verhandlungen für ein Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Afghanistan aufgenommen. Daneben wird die Bundesregierung im kommenden Jahr auch ein bilaterales Partnerschaftsabkommen mit Afghanistan verhandeln, das unsere Zusammenarbeit auf eine feste Grundlage stellt.
Einvernehmlich stimmte später der Bundesverteidigungsminister zu. Er unterfütterte das Abzugsszenario mit der Bemerkung, dass es bisweilen komplizierter sei, von einem Baum herunter, statt auf ihn hinaufzuklettern. Weitgehend einig zeigte sich auch die größte Oppositionspartei. SPD-Fraktionsvize Gernot Erler mahnte jedoch, die Transition in Afghanistan hin zu eigener Sicherheitsverantwortung könne noch immer an mangelnder Ausbildung und fehlender Ausrüstung scheitern. Über Kreuz liegen Linkspartei und Bündnis 90 die Grünen mit dem Regierungskurs. Für letztere bestritt Fraktionsvize Friedjof Schmidt die behauptete verbesserte Sicherheitslage und beklagte die hohe Zahl ziviler Opfer bei der offensiven Aufstandsbekämpfung durch die ISAF-Truppen. Das erzeuge im Übrigen den Nährboden für die Nachwuchsgewinnung der Taliban.
Die Trendwende, die Sie in Ihrem Fortschrittsbericht behaupten, kann ich nicht erkennen. Nein, leider betreiben Sie mit dem Fortschrittsbericht an diesem Punkt Schönfärberei.
Nicht an einen tatsächlichen Rückzug vom Hindukusch, glaubt Christine Buchholz aus der Fraktion Die Linke.
Der Abzug ist eine Mogelpackung, ist eine Lüge. Die Bundeswehr wird nur dann wirklich abgezogen, wenn die Sicherheitslage es zulässt. Das heißt, wenn sie es nicht zulässt, bleibt die Bundeswehr dort. Und auch das Mandat ist unverändert. Der Krieg geht weitere 3 Jahre, und dem werden wir nicht zustimmen.
Mit der Verabschiedung der Verlängerung der Bundeswehrmission am Hindukusch um ein weiteres Jahr wird im Bundestag Ende Januar gerechnet.
Russlands noch amtierender Präsident Medvedev war heute zu Gast in Brüssel beim EU-Russland-Gipfel. Natürlich ging es dabei auch um die Kritik am Ablauf der Duma-Wahlen vor knapp 2 Wochen. Vor allem aber um die Frage, ob und wie Russland dazu beitragen kann, die Euro-Krise zu lösen. Denn wenn Russland eines hat, dann ist das Geld. Aus Brüssel, Martin Bohne.
Dem russischen Präsidenten musste man die Neuigkeit sozusagen aus der Nase ziehen. Erst auf Nachfrage eines Journalisten erklärte die Bereitschaft seines Landes, den Europäern bei der Bewältigung der Schuldenkrise unter die Arme zu greifen.
Россия очень заинтересована в том, чтобы Европейский Союз сохранился как мощная экономическая и политическая сила.
Russland ist sehr daran interessiert, dass die Europäische Union als kraftvolle wirtschaftliche und politische Kraft erhalten bleibt. Der Euro mache über 40% der russischen Währungsreserven aus, daher werde man die europäische Gemeinschaftswährung stützen, so Medvedev. Geschehen soll das über Einzahlungen beim Internationalen Währungsfonds. Eine Zahl nannte Medvedev nicht, ein Berater des Präsidenten hatte aber zuvor von bis zu 15 Milliarden Euro gesprochen. Vor einer Woche hatte der EU-Krisengipfel beschlossen, nach Möglichkeit die finanzielle Feuerkraft des IWF zur Krisenbewältigung um 200 Milliarden Euro aufzustocken. Daran sollten sich auch Länder außerhalb der Eurozone beteiligen. Trotz der diesbezüglichen russischen Zusage klammerten die EU-Spitzen das Reizthema Demokratie und Menschenrechte nicht aus. Ratspräsident Van Rompuy kritisierte den Verlauf der Duma-Wahlen von Anfang Dezember. Man sei besorgt über die bekannt gewordenen Unregelmäßigkeiten und die mangelnde Fairness. Um dann sofort die maßvolle Reaktion der russischen Behörden auf die Massenproteste am vergangenen Wochenende zu loben. Wir begrüßen daher Ihre Zusage, wandte sich Van Rompuy an den russischen Präsidenten, die Berichte über Unregelmäßigkeiten bei den Parlamentswahlen fair und unparteiisch zu untersuchen. Der Forderung des Europäischen Parlaments nach Annullierung der Wahlen schloss sich Van Rompuy nicht an. Medvedev kritisierte diese Resolution des EU-Parlaments scharf. Die Wahlen seien eine russische Angelegenheit, die gehe das Europäische Parlament nichts an. Regierungs- wie Oppositionsparteien in der Duma seien entrüstet. Und außerdem, so holte Medvedev zum Gegenschlag aus, gäbe es auch in der EU demokratische Defizite, beispielsweise bei den Rechten russischsprachiger Menschen in einigen Staaten. Kleine Fortschritte brachte der Gipfel bei der Visapolitik. Russland dringt seit vielen Jahren auf die Abschaffung der Visapflicht. Ein Aktionsplan soll nun die Voraussetzungen dafür schaffen. Dazu gehört, dass die Russen ihre Reisedokumente fälschungssicher machen.
Die grundsätzliche Geldzusage aus Russland für den Internationalen Währungsfonds könnte ein wichtiger Schritt sein für weitere Maßnahmen zur Euro-Rettung. Denn Bundesbankpräsident Weidmann wehrt sich bislang gegen eine bedingungslose Bezuschussung des Währungsfonds durch seine Notenbank. Er will dem nur zustimmen, wenn es auch Geld aus Nicht-EU-Staaten gibt. Und da ist die Ankündigung der Russen möglicherweise das entscheidende Signal, einen offenen Streit mit seiner Ex-Chefin, Bundeskanzlerin Merkel, zu verhindern. Aus Berlin dazu Marita Knipper.
Geradezu nüchtern und sachlich klang es, als Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer gestrigen Regierungserklärung den Punkt 3 einer neuen Stabilitäts- und Fiskalunion beschrieb.
Dem IWF zusätzliche Ressourcen in Form von bilateralen Krediten in Höhe von bis zu 200 Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen. Auch andere Mitglieder der internationalen Staatengemeinschaft sind eingeladen, sich parallel an der Aufstockung der IWF-Ressourcen zu beteiligen.
Um beides wird offen und hinter den Kulissen lebhaft gestritten. Erstens soll und will Deutschland mit rund 45 Milliarden Euro zusätzlich haften. Zweitens kann man überhaupt die USA, die neben der Europäischen Union der stärkste Anteilseigner im Internationalen Währungsfonds sind, von einer Beteiligung an den Kosten überzeugen? Linken Parteichef Gregor Gysi nahm vorweg, was man sich zwischen New York und Washington denkt.
Da sind aber auch die USA beteiligt. Und das Erste, was Präsident Obama gesagt hat, dafür kriegt der IWF von den USA nicht einen einzigen Dollar.
US-Notenbankpräsident Ben Bernanke hat es heute noch einmal bestätigt. Und man staune. Linken Parteichef Gregor Gysi hatte genauso wenig Mühe, sich in einem Punkt mit Bundesbankpräsident Jens Weidmann zu solidarisieren.
Dieser Bundestag hat mehrfach beschlossen, dass wir maximal für einen Betrag von 211 Milliarden haften. Nun wollen sie weitere 45 Milliarden hinzufügen. Und da sagt der Chef der Bundesbank doch völlig zu Recht, da muss erstmal der Bundestag beschließen, dass man in größerem Umfang haften will. Das ist doch wohl ein Minimum.
Kaum hatte Bundesbankpräsident Weidmann gefordert, der Bundestag solle dem zustimmen, da wurde seine bzw. die Unabhängigkeit der Bundesbank in Frage gestellt. Eine abwegige Diskussion, sagen einige, denn obwohl Weidmann bis zum Frühjahr 2011 Wirtschaftsberater der Kanzlerin war, zeigt er in seiner jetzigen Position als Bundesbankpräsident täglich mehr Distanz und Prinzipientreue. So warnte er gestern noch, das passt zu dieser Debatte.
Die Logik, ein Wettrennen mit den Märkten zu beginnen über die Größe der Rettungsschirme, die kann uns meines Erachtens nicht gelingen, weil Europa eben nicht die USA ist. Weil wir an Grenzen kommen, finanzielle Grenzen der einzelnen Staaten in Bezug auf ihre Leistungsfähigkeit und die Diskussion über das Rating ist ein Ausfluss davon, aber auch politische Grenzen. Deswegen lassen Sie uns beginnen, das umzusetzen, was beschlossen worden ist.
Und wir kommen noch einmal zurück zum schon angesprochenen Thema Russlandwahl. Gab es dabei Unregelmäßigkeiten? Internationale Beobachter, Oppositionelle und viele, viele Demonstranten sagen ja und gehen für ihre Überzeugung auf die Straße. Aber wenn man die Frage nach Fälschungen dem russischen Ministerpräsidenten Putin stellt, der ja für manche zumindest ein lupenreiner Demokrat ist, erntet man ungläubiges Kopfschütteln. So zu beobachten heute in einer landesweit ausgestrahlten Fernsehsendung. Falsch sind nach Putins Meinungen nur die Behauptungen der Opposition. Hermann Krause hat fürs Radio ferngesehen.
Es kann nur einen geben, der live und ohne Pause 4 Stunden und 33 Minuten Fragen beantwortet.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Noch Ministerpräsident, aber bereits im Wahlkampf präsentierte sich Putin wieder als der Macher und als die eigentlich wichtigste politische Figur Russlands. Geschaltet wurde von Moskau aus nach St. Petersburg, Wladiwostok oder Sotschi. Putin kündigte eine Rentenerhöhung an und versprach zum Beispiel kostenlose medizinische Versorgung. Gleich zu Beginn zeigte er allerdings, dass er nicht bereit ist, der Opposition auch nur ansatzweise entgegenzukommen. Die Massendemonstration gegen Wahlfälschungen in Moskau kategorisierte er so. Die Führer der Opposition haben die Leute auf den Platz gelockt, aber kann man mit den Menschen umgehen wie mit Vieh? Dennoch freue es ihn, dass so viele junge, intelligente Menschen bei der Kundgebung dabei waren. Das Regime Putin sei doch also nicht so schlecht, fragte er. Wahlfälschung für den Premier. Ein Fremdwort. Die Opposition ist nicht zufrieden mit den Ergebnissen und spricht von Fälschung, aber das ist normal. Die Wahlergebnisse, sie spiegeln jedoch die wirklichen politischen Verhältnisse im Lande wider. Bei der Großkundgebung in Moskau hatten viele Menschen weiße Bänder getragen als Zeichen ihrer Unzufriedenheit. Wenn ich offen sein soll, als ich das im Fernsehen sah, dachte ich zuerst, das wäre Werbung für eine Anti-AIDS-Kampagne. Dass man ihn vor Wochen bei einem Boxkampf ausgepfiffen habe, als er nach Ende des Kampfes den Ring betrat, völlig ausgeschlossen. Als ich anfing zu reden, gab es irgendwoher Krach, aber keine Pfiffe. Einige meiner Gegner haben das aber verbreitet, dafür bekommen sie schließlich Geld. Im Übrigen seien auch die Studenten, die gegen die Wahlfälschung am letzten Samstag protestierten, bezahlt worden. Er sei aber froh darüber, dass sie wenigstens mal hin und wieder etwas bekämen. Wie immer versuchte Putin, einerseits charmant und konziliant, andererseits hart aufzutreten. Präsident Medvedev erwähnte er nur mit einem Satz. Eindeutig war zu erkennen, dass sich Putin schon jetzt als der eigentliche Präsident Russlands fühlt. Er würde alles in seiner Kraft Stehende für die Heimat tun. Im Internet, das Putin nach eigenen Aussagen nicht sehr schätzt, begann man sich bereits während der Rede über ihn lustig zu machen. Blogger schrieben, das Ganze wäre eine wunderbare Reklame für die nächste Anti-Regierungsdemonstration am 24.12. in Moskau.
Wie es einem früheren Staatsoberhaupt ergehen kann, wenn es mit Steuergeldern nicht so umgeht, wie es die Gesetze vorschreiben, das bekam heute Frankreichs Ex-Präsident Chirac zu spüren. Er wurde zu einer Haftstrafe von 2 Jahren auf Bewährung verurteilt, weil er in den 90er Jahren in seiner Zeit als Bürgermeister von Paris Partei und andere Freunde mit Scheinarbeitsstellen versorgt hatte. Johannes Duchow.
Mit einem Paukenschlag endete heute der Prozess gegen Jacques Chirac. Er ganz persönlich habe das System der Scheinbeschäftigten in der Pariser Stadtverwaltung eingerichtet und nicht etwa irgendwelche Untergebenen. Ein klares Urteil des Pariser Strafgerichts, denn sowohl die Anwälte des ehemaligen Staatspräsidenten als auch die Staatsanwälte hatten gefordert, den 79-jährigen Chirac freizusprechen. Georges Kijman, sein Anwalt, tat so, als habe ihn der Schuldspruch nicht überrascht.
Pour ceux qui espéraient
Für die, die auf einen Freispruch oder einen Straferlass gehofft hatten, mag das Urteil enttäuschend sein. Aber man muss auch berücksichtigen, dass sich das Gericht zurückgehalten und an den Leumund des Präsidenten Chirac erinnert hat. Die Richter haben auch berücksichtigt, dass sich Chirac für neue Regeln bei der Parteienfinanzierung eingesetzt hat. Als Bürgermeister von Paris hatte Chirac 28 Menschen auf hochdotierten Posten eingestellt. Die Stadtkasse bezahlte dann 5 Jahre lang Mitarbeiter von Chiracs konservativer Partei RPR oder diese bekamen den Posten als Belohnung für treue Dienste. Zwischen 1990 und 1995 bereitete Chirac vom Pariser Rathaus aus seinen Präsidentschaftswahlkampf vor. Nach seiner Wahl in dieses Amt durfte er dann nicht mehr strafrechtlich verfolgt werden. Als das Verfahren dann vor 4 Jahren wieder aufgenommen wurde, gab es erheblichen politischen Druck. Chirac selber zahlte 500.000 Euro an die Stadt Paris zurück. Die konservative Nachfolgepartei UMP von Nicolas Sarkozy überwies weitere 1,5 Millionen Schadensersatz und erreichte damit, dass die Stadt ihre Nebenklage fallen ließ. Und der weisungsgebundene Staatsanwalt beantragte einen Freispruch. Für Jérôme Carsenti, den Anwalt der Verbraucherschutzorganisation Anticor, ein unhaltbarer Zustand. Es gab ein wirkliches Problem in diesem Prozess. Es war die Bevormundung des Staatsanwalts durch die politische Führung des Landes, der sich deshalb nicht für Gerechtigkeit eingesetzt hat. Die Richter dagegen haben heute ihre Unabhängigkeit bewiesen. Das ist eine starke Botschaft der Richter an die gesamte politische Klasse, dass die Regierenden heute nicht über den Gesetzen stehen. Das ist ein echter Sieg für die Gerechtigkeit. Neben Chirac sind 7 damalige Mitarbeiter ebenfalls zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Ob der ehemalige Staatspräsident in Berufung geht, soll noch heute entschieden werden, sagt sein Anwalt Kijman.
Die Ministerpräsidenten der Länder hatten heute bei ihrem Treffen in Berlin eine weit gefächerte Tagesordnung. Im Zentrum standen 2 Fragen. Wie soll es weitergehen beim Thema NPD-Verbot? Die Innenminister hatten sich ja in der vergangenen Woche bereits darauf verständigt, es vorzubereiten. Hier herrschte heute auch unter den Länderchefs also Einigkeit. Anders sah das aus beim Thema Glücksspiel. Es wurde zwar ein neuer Staatsvertrag unterzeichnet, der das staatliche Monopol nun kippt, aber Schleswig-Holstein zieht bislang nicht mit, weil die Landesregierung dort bei der Zulassung privater Anbieter noch weiter gehen will als der Rest. Carsten Schabowski berichtet aus Berlin.
Auftritt Kurt Beck, SPD. Der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz entschuldigte sich bei der Pressekonferenz der Ministerpräsidenten erst einmal für seine angeschlagene Stimme.
Das Weihnachtsliedersingen nimmt einen doch sehr stimmlichen Anspruch.
Und dann ging es um Inhalte. 16 Ministerpräsidenten, eine Meinung, zumindest in einem Punkt. Ein neues NPD-Verbot soll geprüft werden, nach der Mordserie verübt offenbar von Rechtsextremen aus Zwickau. Eine Frage, die sich alle Ministerpräsidenten stellen: Was geschieht vorher mit den etwa 130 V-Leuten, die in die NPD eingeschleust wurden? Die Antwort von Kurt Beck:
Wir sind uns einig, dass wir uns so verhalten müssen, dass die sogenannten Verfahrenshemmnisse beseitigt werden müssen. In Rheinland-Pfalz haben wir Vertrauensleute aus allen Führungsfunktionen abgezogen, sodass wir durchaus in der Lage sind, einen begründeten und nicht von diesem Einwand gefährdeten Antrag vorzubereiten.
Die Länder wollen bis zum 29. März Material für ein neues NPD-Verbot sammeln. Nicht ganz so einig waren sich die Ministerpräsidenten bei ihrem turnusmäßigen Treffen beim Pokern um das Glücksspiel. Immerhin, eine Öffnung des milliardenschweren Marktes rückt näher, aber nur 15 der 16 Bundesländer unterzeichneten einen neuen Glücksspielstaatsvertrag zur Liberalisierung.
In Zukunft soll es 20 Lizenzen für Sportwettenanbieter und eine Steuer auf den Umsatz von 5% geben.
Zocken im Internet soll aber weiterhin verboten bleiben, sagte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen von der CDU, obwohl sein Land den Vertrag heute überhaupt nicht unterschrieben hat. Schleswig-Holstein hat ein eigenes Glücksspielgesetz auf den Weg gebracht, das noch liberaler ist. Sollte die EU-Kommission ihr Okay zu dem heute ausgehandelten Vertrag geben, könnte aber auch im Norden noch einmal nachverhandelt werden.
Also erst einmal warte ich ab, was aus Brüssel kommt. Das Parlament müsste dann das Gesetz wieder ändern oder wie auch immer damit umgehen.
Weitere Themen heute: die Beteiligungsrechte der Länder am Europäischen Stabilitätsmechanismus ESM, die Frage, in welchem Bundesland der Atommüll denn nun landen soll und mögliche Konsequenzen aus der Bundeswehrstrukturreform. Die Länder forderten auch heute vom Bund einen finanziellen Ausgleich. Bundeskanzlerin Merkel stimmte dem später am Abend auch zumindest grundsätzlich zu.
Die Bundesregierung weiß, dass die Bundeswehrreform erhebliche Auswirkungen haben wird. Ich möchte für den Bund erklären, dass wir in dem guten Einvernehmen, in dem wir bisher diese Reform durchgeführt haben, auch weiter voranschreiten möchten.
Die Ministerpräsidentenkonferenz findet regelmäßig 4-mal im Jahr statt.
Und das war's vom Echo des Tages für den heutigen Donnerstag. In jedem Fall wünsche ich Ihnen noch einen angenehmen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller.